Bin ich zu alt?
Du bist nicht in unserer Kernzielgruppe definiert. Nein, mit,
okay. Weil du zu alt bist, ja.
Ja, weil du zu alt bist.
Cash kannst du halt nicht bereinigen. Das ist halt das Ding.
Müssen wir halt eben mal 1 Million an Vorkasse nach Burkina Faso senden. Und dann gibt es auch schon
kein
mal
ein gutes Gefühl.
Kein gutes Gefühl.
Der Vorteil in diesem Consumer-Bereich ist, dass man ja auch sich selbst überlegen kann, okay, glaube ich, dass diese Produkte in 20 Jahren irgendwie noch Bestand haben.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Werohl und heute wird's ebenso lukrativ wie lecker. Wir reden über das Geschäft mit unserem Essen, was es alles braucht, damit Gutes auf den Teller kommt, warum sich Börsendinos wie Nestlé oder Danone so schwer tun, trotz all ihrer Marken und Handelsmacht und was die Foodtrends sind, auf die wir uns als Verbraucher wie auch als Investoren gefasst machen sollten. Das und mehr diskutiere ich heute mit Daniel Kund und Florian Schwenkert, die mit Coro nicht nur eine der spannendsten jungen Lebensmittelmarken führen, sondern auch dreistellige Umsätze machen. Herzlich willkommen bei Asset Class.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Christian.
Florian, Daniel, ich muss ja zugeben, viele Leute denken, dass ich auf Instagram überwiegend Finanzcontent abonniert habe. Dem ist aber gar nicht so, sondern neben Lego, Autos und Hotels wird mir vor allem eins angezeigt und das ist Essen. Also ich liebe Foodfluencer und ja, irgendwann habe ich mal bei einer Foodfluencerin tatsächlich gesehen, da wurden irgendwelche Erdbeerchips in einen Joghurt gestreuselt. Und ich dachte, Mensch, so als Papa von einem kleinen Jungen, ne, dem man ja auch im Winter gerne mal irgendwie Obst angedeihen lassen möchte, der nicht so unbedingt auf Äpfel steht, aber dafür Erdbeeren mag, guckst du dir das mal an, bin auf den Link gegangen, tja, und dann bin ich zu Coro gekommen, hab dann gedacht, okay, bestellst du mal im Internet, hm? Gefriergetrocknete Erdbeeren, hörte sich interessant an und dann kam wenig später ein Paket, in dem ein Sack war. So ein transparenter Plastiksack und da drin so Erdbeerchips. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Scalable, okay, wir machen ja hier unter anderem in der Out-of-Home-Kampagne den Spruch, Mäuse in ein Schwein stecken? Wer macht denn sowas? Und irgendwie fühle ich mich daran erinnert, ne? Erdbeeren in einen Plastiksack stecken. Wer macht denn sowas? Und wer macht damit auch noch dreistellige Millionenumsätze? Erklärt mal ein bisschen die Geschichte dahinter.
Ja, also erstmal, das sind wir, Coro. Genau, also erstmal freut es mich, dass die Marketingstrategie funktioniert hat. Und vor allem bist du noch nicht mal in unserer Kernzielgruppe drin. Also Christian, alles gut gelaufen an der Stelle.
Mich zu alt.
Du bist nicht in unserer Kernzielgruppe definiert. Nein,
mit weil du zu alt bist, ja.
Ja, weil du zu alt bist.
Danke.
Korrekt, hätten wir das geklärt. Korrekt. Tatsächlich ist es bei den Erdbeerscheiben aber so, nur mal Fun Fact, dass das tatsächlich der Main Use Case ist. Also, dass die Leute es kaufen, um es ihren Kindern dann in die Pausenbrote oder in die Box quasi mitzugeben in die Schule. Das haben wir jetzt sehr, sehr viel auch durch umfangreiche Befragungen rausgefunden. Was wir machen und wie wir darauf gekommen sind, vielleicht ganz schnell. Also ja, wir verkaufen unter anderem eben Bulkpackungen online, immer mit dem Fokus auf naturbelassene Produkte, versuchen am Ende auch gesündere Inhaltsstoffe anzubieten als der Massenmarkt, haben mittlerweile auch ein großes Sortiment an Snacks und gefriergetrockneten Früchten und Nüssen, sind aber ganz ursprünglich mal wirklich aus dem Bereich Nüsse und Trockenfrüchte gekommen und haben uns daraus so ein bisschen weiterentwickelt in Nussmuse, in Snacks, in verschiedene Kategorien. Die Idee ist am Ende immer zu sagen, wir bieten dem Massenmarkt gegenüber eine Alternative an, die weniger auf Inhaltsstoffe setzt, die irgendwie kritisch sind. Wir versuchen möglichst naturbelassen zu arbeiten, versuchen möglichst vegan-vegetarische Optionen anzubieten und wir versuchen das Ganze auch in Großpackungen anzubieten, um Plastikmüll zu sparen und ehrlich gesagt auch weniger Kosten für Verpackung zu organisieren. So, das ist so ein bisschen der Schnellablauf. Coro ist tatsächlich, wie du schon vorhin sagtest, eben nicht so das ganz offensichtliche Modell. Also wir hatten auch sehr, sehr viele Diskussionen, wo Leute uns gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Großpackungen, wer möchte denn Großpackungen Erdbeeren haben? Und die sind ja wirklich groß, ne? Also ich glaube, wir sprechen über so eine große.
Ja, das ist so ein Sack. Und ja, wenn du jetzt so denkst, okay, ich nehme jetzt mal, damit das hier, so ein Sack sieht ja jetzt in der Küche auch nicht schön aus, ne? Nimmst du jetzt mal so ein herkömmliches, großes Spaghetti-Glas, ja? Da geht der ganze Sack nicht rein, ne? Brauchst du schon zwei Spaghetti-Gläser. Wenn man ja eigentlich bei diesen Influencern Influencer-Produkten sonst häufig auch die Situation hat, da ist dann eine ganz nette Verpackung und so, aber mit der Qualität haut es dann nicht immer so hin. Und ihr habt bewusst gesagt, also wir nehmen jetzt so einen Plastiksack, also der ja auch jetzt ziemlich schmucklos ist, sondern das sieht so ein bisschen aus wie von der Verpackung her, wie diese Kamelle, ne, die man so, ich glaube, 5000 Stück in der Metro kaufen kann.
Tatsächlich ist ja die Idee, da möglichst schlicht an voranzugehen und auch im Endeffekt dadurch aber auch eben Kostenvorteile zu generieren und auch wirklich die Komplexität der Produktentwicklung zu vereinfachen. Also wir können auch dadurch zum Beispiel einfach in der Supply Chain vertikalisieren, wir können dadurch Kostenvorteile generieren. Und wenn du dir einfach mal anschaust, wie viel Verpackungskosten normalerweise in Endprodukt des Konsumenten gehen, das sind so 10-15%, da liegen wir weit drunter, indem wir halt sehr simpel bleiben, sehr einfach bleiben und eben darauf optimieren, möglichst wenig Verpackungsmüll zu generieren. Und das ist halt wirklich auch ein Vorteil, der dann zusammengenommen mit der Qualität der Produkte am Ende natürlich auch die Marke deutlich stärker dastehen lässt. Also die Leute sehen halt bei uns ist das, was drin ist, der Fokus und nicht, ob die Verpackung jetzt besonders schön oder fancy ist. Das ist so ein bisschen das, was wir gelernt haben, aber wie gesagt, ich glaube, die Leute realisieren immer dann erst, wenn es dann auf dem Tisch steht, wie groß unsere Packungen teilweise wirklich sind.
Das ist natürlich aber auch ein Vorteil von dem Online-Shop, ne? Also du musst ja, so zumindest die Annahme früher, wenn du im Retail-Chef bist, musst du irgendwie auffallen und bunt und toll sein. Wir haben ja den Vorteil über einen Online-Shop, einfach das Produkt zu präsentieren, auch die Use-Cases zu präsentieren und gar nicht so sehr auf die Verpackung gucken zu müssen.
Das heißt, ihr habt so die Warenpräsentation quasi ausgelagert an die Influencer. Ja? Genau. Ihr müsst nicht wie Schokocrossis diese achteckige Verpackung machen, wo dann nochmal eine Zellophantüte drin ist und übrigens viel weniger dann an Inhalt drin ist, als die Pappe außen suggeriert. Ja, die ist ja nicht voll damit. Und das machen für euch dann quasi die Influencer. Die setzen das schön in Szene, die machen wunderbare Fotos. Und dann muss halt ja so der Kaufimpuls kommen und am Ende gibt's dann das Paket nach Hause und ja, die Leute müssen dann vom Produkt überzeugt werden.
Genau. Und vielleicht noch ein Funfact ist, dass der Grund, warum wir transparente Verpackungen haben, ist genau der, damit die Leute sehen können, wie das Produkt da drinnen aussieht, wie viel hoch das gefüllt ist und so, weil wir genau das natürlich vermeiden wollen, dass sozusagen eine braune Verpackung am Ende sozusagen darüber hinwegtäuscht, wie sehr ist das gefüllt, wie sieht das Produkt aus, sondern wir möchten halt maximale Transparenz schaffen und dafür steht halt auch sinnbildlich die Verpackungsart.
So, jetzt wollen wir aber nicht nur so tun, als wenn es hier nur hässliche Zellophansäcke geben würde. Nein. Also tatsächlich, wenn man so Nussmus bei euch kauft, ist das auch nicht im Beutel verpackt, sondern das ist auch in Gläschen, da ist ein Deckel drauf und da ist auch vorne tatsächlich ein schönes Etikett drauf. Aber es ist ja eben nicht nur dieses eine Trockenfrüchte- oder Nussthema, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Sachen inzwischen. Ja, ich habe dann mich natürlich mal ein bisschen umgeguckt. Ihr habt inzwischen Snacks, ihr habt Nudeln. Ihr habt Hülsenfrüchte, Speiseöle, Gewürze. Was ist so das wichtigste Produkt für euch oder die wichtigste Produktgruppe?
Also wir haben drei Kategorien, die wir wirklich auch in den Fokus definieren. Das eine Thema ist tatsächlich eben die Trockenfrüchte und Nüsse. Die sind vor allem online sehr relevant. Du kannst dir vorstellen, so eine Großpackung 2 Kilo schleppen nicht so viele Leute gerne aus dem Einzelhandel mit sich rum. Das heißt, wir verkaufen das primär online. Der zweite Kategorie sind unsere Snacks, wo wir wirklich sagen, das sind eigentlich die neuen Produkte, die dann im Einzelhandel sehr gut funktionieren. Dazu zählen zum Beispiel die Proteinriegel oder auch unsere Nussmus-Cups und so Geschichten. Und dann last not least haben wir noch unsere Nussmuse, die online auch sehr gut funktionieren und auch im Einzelhandel funktionieren. Das sind so die drei Kernkategorien. Eigentlich im weitesten Sinne alles, was mit Nüssen und Trockenfrüchten zu tun hat. Also auch unsere Snacks haben einen klaren Bestandteil, Nussmus oder Trockenfrüchte in irgendeiner Form, zum Beispiel auf Dattelbasis. Wir haben dann darüber hinaus so einen sogenannten Longtail. Das sind sozusagen alle unsere Produkte, die wir online mitverkaufen, um den Warenkorb quasi zu generieren. Und das ist, glaube ich, auch schon dann für später, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, warum das Modell funktioniert, durchaus relevant. Weil wir glauben nicht daran, dass jemand jetzt für einen einzelnen Proteinriegel online geht und sagt, ich kaufe jetzt diesen Proteinriegel für 2,50 Euro oder meinetwegen 5 davon. Sondern die Leute möchten natürlich so eine One-Stop-Experience haben. Das heißt, die wollen auch einen Warenkorb von 5, 6, 7 Produkten am Ende haben, die sie einkaufen können. Und das ist wirklich so ein bisschen das, was wir versuchen zu machen. Das heißt, drei Kernkategorien, die wir auch im Einzelhandel anbieten, plus aber einen Longtail, der uns ermöglicht, halt einen gesamten Warenkorb im Online anzubieten.
Nicht nur, dass der Kunde nicht nur 2 Riegel kaufen will, es funktioniert ja auch von den Unit Economics nicht mehr. Ne? Also 2 Riegel zu dir nach Hause zu schicken mit DHL.
Macht keinen Sinn.
Genau, es macht keinen Sinn. Und du hast ja auch keinen Bock auf einen 5 Euro Warenkorb, 5 Euro Versandkosten nochmal.
Nein, und es ist natürlich auch, ich meine, wenn man sich mit natürlichen Produkten nach außen stellt, nicht nachhaltig, weil es ökologisch einfach nicht nachvollziehbar ist, warum man da 2 Riegel, die ja dann trotzdem irgendwie verpackt werden müssen, durch die Lande schickt. Ja, jetzt haben wir gerade schon über Skalierung gesprochen. Da wird's ja spannend, weil ihr macht jetzt hier nicht so als Webshop und irgendwie mal so 2 Millionen Umsatz und jetzt wachsen wir dieses Jahr mal um 30%, das sind dann 600.000 dazu, sondern ihr habt ja einfach eine gewisse Größenordnung erreicht. Ihr hattet 2023 schon Umsatz von über 100 Millionen Euro. 2024 war das Thema 50% plus auf dieser Basis, so, da kann man ausrechnen, wo wir jetzt dann inzwischen stehen sollten. Da ihr nickt, scheint es nicht so zu sein, dass es da
gravierend abweicht. Zwischen 150 und 100 und 200 Millionen können wir schon sagen.
Also zwischen 150 und 200 Millionen und das mit einer Wachstumsstory. So, und jetzt wird's natürlich für alle diejenigen interessant, hier auch bei uns bei Scalable, die ähnlich wie ich Aktien der Food-Giganten im Depot haben. Und ja, die haben Stabilität gezeigt in schwierigen Börsenphasen, von denen wir in den letzten Jahren jetzt nicht allzu viele hatten. Die liefern uns auch Dividende, ja, aber sie liefern uns vor allen Dingen ziemlich mühsame Nachrichten. Ja. Gut, in der inflationären Zeit, da haben sie es geschafft, irgendwie diese hohen Rohstoffkosten weiterzugeben an die Verbraucher. Die Preise für uns alle sind kräftig gestiegen. Das konnten wir im Supermarkt sehen. Das konnten wir dann auch in den Bilanzen dieser Konzerne sehen. So, aber seitdem sich das normalisiert hat, stellen wir fest, die kommen nicht auf den Wachstumspfad zurück, sondern sie haben es vielleicht mit der Preisschraube ein bisschen übertrieben. Die Preise lassen sich nicht weiter steigern. Gleichzeitig, also bei den Mengen, sieht das auch ziemlich anämisch aus. So, und nun brauchen wir als Aktionäre aber irgendwoher Wachstum. Deswegen mal ganz platt die Frage: Warum schafft ihr in einer dreistelligen Millionenskalierung Wachstum? Und warum schaffen das die Dinos, die wir alle aus den Depots kennen, Nestle, Danone und so weiter, eben nicht? Was machen die falsch, beziehungsweise wo ist euer Erfolgsfaktor?
Vielleicht, also du kannst ja gerne mal sagen, wie wir das reinbringen. Ich glaube, was ein Stück weit fehlt, ist Innovation. Ne? Also wenn wir jetzt, du hast das inflationäre Umfeld angesprochen, gerade irgendwie 22 mit Ukraine-Krieg. Was ist passiert? Alles ist teurer geworden und das können wir auch sehen, wenn wir Rohstoffe einkaufen. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine Geschichte ist, ein Märchen der Industrie, um die Preise zu erhöhen, ist ja tatsächlich passiert. Und über Jahrzehnte hat sich ja aber ein Eigenmarken, ein Handelsmarkengeschäft aufgebaut. Das heißt, ich habe neben der Nutella, habe ich auch eine Nuss-Nougat-Creme sozusagen von Rewe, ja.
No Name, genau.
Hab das hat sich etabliert und ich habe nicht so diese starke Innovation gehabt von den großen Nestle, Mars und so weiter. Das heißt, der Konsument hat dann gesagt, okay, ich habe hier die günstigere No-Name-Produkt. Das probiere ich einfach mal und in vielen Fällen festgestellt, okay, so schlecht ist das gar nicht. Und wir sehen sehr viel Abwanderung von den Marken hin zu den No-Name-Produkten.
Also wenn der Kunde einmal von der Marke entwöhnt ist, ist es dann schwierig, ihn wieder zurückzukriegen.
Ja, wir sind halt dran gewöhnt. Wir wissen, okay, ich meine, Marke ist ja auch ein Versprechen. Und ich weiß, okay, wenn ich jetzt dieses Produkt esse, das schmeckt gut, das schmeckt ja auch seit 30 Jahren irgendwie gleich. Das hat eine gleichbleibende Qualität. Und wenn ich dann aber einfach mal versuche, was anderes auszuprobieren und dann feststelle, es ist auch gut, dann bin ich zwangsläufig dann mal verloren. Oder wenn die großen Konzerne dagegen mit Promotions gehen, dann ist auf einmal alles reduziert. Dann hilft das, die Kunden vielleicht wieder zurückzugewinnen, aber es kommt natürlich auch at cost von
Marge. Also du kannst Kunden zurückgewinnen über den Preis. So, das ist ja das, was wir als Aktionäre eben nicht wollen, ja, weil dann haben wir wieder steigende Volumina, steigenden Absatz, aber es geht auf der Umsatzseite trotzdem nicht voran, weil wir eben geringere Preise haben. Also wir brauchen Innovation, was ja bei vielen Markenprodukten dann schwierig ist. Wenn du jetzt sagst, okay, wo ist jetzt bei Nutella die Innovation? Dann sind wir wahrscheinlich so im ökologischen Bereich, dass man sagt, also das ist jetzt ohne Palmöl. Sag ich natürlich, kann man auch gleich nur Dossi essen. So, jetzt haben wir genug Marken abgefrühstückt. Also Innovation ist das eine, aber da tut ihr euch dann leichter, weil ihr neue Produktkategorien quasi erfunden oder zumindest in die Breite getragen könnt?
Genau, ich glaube, es sind so ein paar Faktoren, die uns da abheben. Zum einen ist es wirklich die Innovation, Innovationsgeschwindigkeit. Also wenn man sich einfach anschaut, in welcher Geschwindigkeit Trends auf Social Media und so weiter heutzutage passieren, dann ist das jetzt nicht der Zyklus dessen, was ein Großkonzern aktuell abbilden kann. Also wir warten nicht 3 Jahre, bis da ein neues Produkt am Markt ist, sondern wir machen das innerhalb von 2-3 Monaten maximal und dann gibt es halt ein neues Produkt, was den neuen Trend auch anspricht.
Wie schnell kriegt ihr das hin? Jetzt habt ihr meinetwegen gesehen, was war zuerst da, getrocknete Erdbeeren? Ja, wahrscheinlich, ne? Und dann irgendwann gab es diese getrockneten Mango-Streifen. Genau. Von dieser Idee, Mensch, man könnte ja auch Mango trocknen, bis hin zu der Entscheidung, ja, wir haben jetzt auch eine Lieferkette, die belastbar ist, und wir können das dann auch in den Handel bringen. Wie viel Zeit vergeht da?
Also im Regelfall irgendwas zwischen 3 und 6 Monaten, wobei es auch Produkte gibt, wie jetzt beispielsweise unsere Proteinriegel, also entwickelte Produkte, die auch länger brauchen, wo wir erstmal 12 Monate Entwicklungszeit dahinter stecken. Das liegt jetzt immer so ein bisschen an der Komplexität der Supply Chain. Wir haben auch einige weitere Vorteile, die ich vorhin schon nannte, wie zum Beispiel auch unsere Großpackungen, die dann sich einfach integrieren lassen. Wir haben keine Abfüllschritte zwischendurch und so. Das alles macht es viel einfacher und das ermöglicht uns halt aber mit hoher Geschwindigkeit neue Produkte zu entwickeln. Aber am wesentlichsten ist, glaube ich, der Unterschied, dass wir die Produkte testen können. Wir können ja einfach sagen, wir haben eine Idee, wir fragen unsere bestehende Kundschaft, also sowohl auf Social Media als auch über unsere Newsletter und so weiter, mögt ihr dieses Produkt, wollt ihr dieses Produkt kaufen, ist das interessant für uns? Wir können das natürlich auch indirekt durch quasi Social Media Service und so weiter machen. Wir haben dann die Möglichkeit, das online zu launchen und zu sagen, wir testen das einfach mal. Also der Aufwand für uns, ein Produkt zu launchen und zu testen, ist ja super gering im Vergleich jetzt zu einem Unilever oder you name it. Ne? Also jeder von denen hat größere Probleme damit. Und können dann am Ende aber sagen, hey, das Produkt funktioniert online, lass es doch mal offline bringen. Und das ist, glaube ich, die Magic am Ende. Wir haben eine wahnsinnig effiziente Innovation Pipeline, einfach weil wir modular innovieren. Also das heißt, wir nehmen Trockenfrüchte, packen die in ein neues Produkt rein und haben quasi, wir bauen nicht jede Supply Chain neu, sondern wir finden sozusagen modular neue Produkte aus dem, was wir bereits haben. Dann testen wir es mit unserer bestehenden Kundschaft online und dann entscheiden wir uns, welche dieser Produkte wir in den Offline-Bereich bringen und können dadurch fast schon garantieren, dass dieses Produkt auch im Einzelhandel funktionieren wird, weil wir ja schon die Daten davon haben, dass es online funktioniert. Und das ist am Ende, glaube ich, wirklich einer der Key-Driver dessen, warum wir so erfolgreich auch weiterhin sind, weil wir diese Innovationen wirklich aufrechterhalten und natürlich am Ende auch von dieser Omnichannel-Strategie massiv profitieren. Also wir haben ja D2C quasi keine Intermediäre. Das heißt, wir haben natürlich da auch eine andere Margenstruktur als im Einzelhandel. Da muss ich jetzt nicht viel Neues dazu erzählen. Und gleichzeitig profitieren wir natürlich aber als Marke davon, von unserer Bekanntheit, die wir online aufgebaut haben, die dann im Einzelhandel extrem sich übersetzt in gute Zahlen. Ne? Also wenn wir ein Produkt launchen, der normalerweise Anlaufzeit zwischen Launch bis quasi das Produkt läuft gut, dann können Jahre vergehen. Bei uns, wir können schon fast sagen, Tag 1, das Produkt läuft sofort super gut, weil jeder uns kennt oder viele uns kennen im Markt und dann einfach sagen, ich probiere das neue Produkt von Koroma aus. Und das ist so ein bisschen auch der Vorteil dieser Ein-Marken-Strategie, die wir fahren. Also es gibt ganz viele Faktoren, jetzt haben wir es so ein bisschen zerfasert, aber ich glaube am Ende der entscheidendste Faktor der letzten Jahre, würde ich sagen, war im Zuge des Ende des Beginn des Ukraine-Kriegs zu sagen, hey, Online-Marketing wird teurer, wir bauen jetzt als Zweitkanal den Einzelhandel auf und wir bauen ein wirklich integriertes Omnichannel-Modell auf, was sich gegenseitig befruchtet. Und das war, glaube ich, wenn du mich fragen würdest, der eine entscheidende Faktor, der uns jetzt auch in den letzten Jahren trotz Inflation, trotz Kriege, trotz quasi steigender Preise weiterhin erfolgreich gemacht hat.
Das ist ja ein Faktor, wo ihr insgesamt euer Geschäft verlängert, wenn ihr sagt, okay, wir bleiben jetzt nicht nur Direct-to-Consumer mit allen Vorteilen, die Plattform gibt es ja weiter, auch gerade in der Produktentwicklung, in der Rezeption, sondern wir gehen jetzt auch in den Lebensmitteleinzelhandel. Aber da habt ihr dann ja direkt den Wettbewerb mit den Großen, auch um die Fläche im Regal, um Promotion, um die Distribution angesiedelt. Aber das ist ja eigentlich so gar nicht eure Kernkompetenz. Wie ist das denn so, wenn man so als Direct-to-Consumer aus dieser Welt dann plötzlich ja auch nicht mehr mit Retail-Kunden Preise auch austestet, ja, sondern in Verhandlungen sitzt mit diesen Handelsriesen? Also ich weiß, ihr könnt jetzt ja nicht über diese Verhandlungen im Detail sprechen, aber wir kriegen das als Konsumenten ja immer nur so mit, dass es heißt, boah, da gibt's gerade den Preiskrieg zwischen, was weiß ich, Edeka und Kellogg's oder Rewe und Kellogg's. Und dann sehen wir am Ende, steht dann auch irgendwo in der Zeitung, es gibt jetzt keine Kellogg's-Flocken mehr, die sind nicht mehr eingelistet worden, weil man sich nicht einig geworden ist für den Preis. Wie läuft das? Das muss doch für euch eine komplett neue Welt gewesen sein. Wie findet man sich da zurecht?
Ich glaube, du hast genau das Richtige angesprochen, es war für uns eine neue Welt, weil was war vorher? Wir haben online relativ hohe Transparenz geschaffen. Also haben gesagt, das ist der Preis heute. Wir zeigen dir auch auf einer Grafik, was war der Preis der letzten 24 Monate und erklären dir jedes Mal, warum ist der Preis gestiegen oder gesunken. Das heißt, was haben wir gemacht? Rohwarenpreise sind günstiger geworden. Wir haben diesen Preisvorteil weitergegeben, aber auch andersrum, wenn die Rohwarenpreise gestiegen sind, haben wir auch die Preise angezogen.
Kannst du dafür nochmal kurz ein Beispiel geben, wo das besonders augenfällig ist? Also wir reden ja momentan zum Beispiel über, weil man auch da rein eben investieren kann über entsprechende Exchange-Traded Notes, über Kakao ja. Sowie über Kaffee. Aber Kakao, ich meine, ihr habt ja auch Schokoladenprodukte. Die Preise sind ja besser gelaufen als Bitcoin.
Ja, also es ist brutal, wenn man sich die Kakaopreise, die sich ja zeitweise verzehnfacht, hatten und da ist ja auch noch nicht wirklich eine Entspannung jetzt gerade in sich. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, weil in der alten Koro-Welt haben wir dann gesagt, okay, der Kakaopreis ist jetzt so und so gestiegen. Dann haben wir natürlich Produzenten, reden mit denen, okay, was können wir jetzt machen? Haben natürlich teilweise auch noch laufende Verträge, sodass es nicht unmittelbar uns trifft. Aber irgendwann kommt's und dann müssen wir halt sagen, okay, vorher war der Einkaufspreis 1 Euro, jetzt ist er 1,10 Euro und wir sozusagen halten dann unsere Marge konstant, also erhöhen dann proportional den Verkaufspreis.
Das könnt ihr im Direct-to-Consumer genau, transparent machen.
Genau.
Das tut ihr auch und das ist ja wichtig auch, damit Kunden verstehen, wie Preise zustande kommen, damit es am Ende nicht heißt, was wir dann in den Medien sehen, da nutzen die großen Konzerne die Rohwarenpreise beziehungsweise die entsprechenden Nachrichten, um unser Essen wieder teurer zu machen. Und so war es ja über viele Jahre. Schokolade ist ja eigentlich immer irgendwie teurer geworden, aber der Kakaopreis, der hat erst im letzten Jahr so ein neues 50-Jahres-Hoch erreicht, ne?
Ja, und das ist, genau, das heißt, es hat auch gut funktioniert mit den Kunden und wenn du da einmal die Vertrauensbasis hast und der Kunde auch versteht, okay, ich krieg den Preisvorteil aber auch wieder, wenn es wieder sinkt, dann funktioniert das gut. Dann ist, wenn man gesagt, wir sind da eigentlich gehedged gegen Rohwaren. So haben wir das wahrgenommen.
Was ja ganz wichtig ist, auch unternehmerisches Konzept, weil wir sehen das ja gerade bei diesen Schokoriesen. Ja, die haben auch diese Verträge wahrscheinlich noch viel langfristiger als ihr. Die haben teilweise ja auch einiges über eigene Plantagen gedeckt. Aber irgendwann ist der Punkt, ne? Dann ist der Kakaopreis lange genug hoch, wir müssen die eindecken und dann sehen wir, dass irgendwie eine Tafel Schokolade plötzlich 1,69, 1,89 kostet. Und da sind es dann tatsächlich mal die Rohwaren, nur die Kunden glauben es nicht mehr.
Ja, und dann sitzt du mit dem Einkäufer sozusagen bei den großen Lebensmitteleinzelhändlern, die natürlich im Auftrag ihrer Kunden sozusagen möglichst niedrige Verkaufspreise haben wollen. Ne? Also die. Und ein Edeka will ja auch nicht einen höheren Preis haben als ein Rewe und ein DM nicht als ein Rossmann und so weiter. Also es ist, alle gucken ja aufeinander und wollen für den Kunden möglichst niedrigen Preis garantieren. Und dann hast du natürlich nicht mehr diese Preissetzungsmacht. Wir haben noch den Vorteil, dass wir argumentieren können mit dem Online-Shop, dass wir sagen, hey, guck mal, diesen Riegel haben wir schon 20 Cent teurer gemacht auf dem Shop. Hier hast du die Daten, Preiselastizität. Wir können dir beweisen, der Kunde ist trotzdem bereit, das zu bezahlen, weil er es auch nachvollziehen kann. Aber trotzdem bist du in diesen Diskussionen. Und dann letzter Satz dazu, warum kommt es dann zu solchen Situationen mit Kellogg's? Du musst ja auch eine Einheitlichkeit irgendwo herstellen im Markt. Also was meine ich? Du kannst jetzt nicht sagen, okay, mit Rewe haben wir uns geeinigt und mit Edeka nicht oder andersrum. Und dann hat der eine einen niedrigen Preis und der andere hat einen hohen Preis, weil am Ende natürlich die aufeinander gucken auch ein Stück weit und natürlich auch sagen, hey, kann es sein, dass ich hier irgendwie der einzige Idiot bin, der jetzt die Preiserhöhung akzeptiert hat und alle anderen nicht? Das funktioniert ja auch nicht. Und das heißt, du musst da natürlich auch ein Stück weit hart in diese Verhandlungen reingehen und sagen, hey, wir müssen diesen neuen Preis jetzt flächendeckend durchsetzen in unserem Online-Shop und auch letztlich bei allen Einzelhandelskunden. Und wenn es nicht klappt, dann landet man auch mal in so einem Lieferstopp. Hatten wir zum Glück noch nicht, aber kann auch nachvollziehen, warum es dazu kommt in Einzelfällen. Ja.
Das heißt also, diese ganze Transparenz, all das, das hilft euch ja beim Verhandeln mit den Handelsketten nicht, weil die kennen ja selber die Rohwaren. Ist es nicht eigentlich auch noch ein Problem, weil ihr habt ja immer auch die Benchmark der öffentlichen Preise und der Transparenz in eurem Online-Shop und dagegen steht dann irgendwie ein nicht kommentierter Preis für dieselbe Ware im Lebensmitteleinzelhandel. Führt sowas zu Zielkonflikten bei Verbrauchern? Vergleichen die oder ist es einfach eine komplett andere Zielgruppe?
Das ist schon die gleiche Zielgruppe und das ist tatsächlich ein Thema, was uns auch viel beschäftigt. Also wie schaffen wir die Transparenz, die wir online darstellen, auch in offline zu transportieren? Das ist wirklich eine Herausforderung. Man muss natürlich sagen, das Kaufverhalten ist ein ganz anderes. Also im Offline-Bereich sprechen wir eigentlich über Impulsverkaufsverhalten. Das heißt, die Leute schauen, sie stehen vor einem Proteinriegel-Sortiment und müssen sich dann entscheiden, welchen Proteinriegel welcher Marke kaufe ich heute. Das heißt, am Ende gibt es eigentlich nur zwei Kriterien. Das ist irgendwie Geschmack mit größerer Form und dann, also Marke natürlich, Geschmack plus Preis. Das heißt, da muss man einfach wirklich sich danach orientieren, was ist im Sortiment halt auch wirklich angemessen. Online wiederum ist natürlich, du gehst auf ein Markensortiment, du gehst auf Koro, weil du bei Koro was einkaufen möchtest. Das heißt, dort spielt der Preis gar nicht so die erste Geige, sondern die erste Geige ist, ich entscheide mich für Koro und dann für sozusagen den Preis. Und dementsprechend sind da schon sehr unterschiedliche Kaufverhalten, aber dennoch ist genau das, was du gerade meintest, diese Transparenz zu schaffen, auch gerade was Preisgestaltung angeht, für uns immer so ein gewisser Zielkonflikt zwischen Online und Offline und dadurch, dass wir eben auch in der Preisgestaltung und Offline nicht so flexibel und so frei sind, wie wir es im Online-Bereich sind, haben wir genau diese Probleme auch ein Stück weit, dass wir dann teilweise den Preis länger geradlinig halten müssen, als wir es eigentlich tun wollen würden. Also wir können natürlich auch nicht online jetzt komplett andere Preise aufrufen. Also wenn wir den Preis online tiefer setzen als im Offline-Geschäft, dann garantiere ich dir, habe ich nächste Woche Rewe, Edeka und sonst wen an der Strippe, weil die natürlich auch nicht einen höheren Preis haben wollen. Das heißt, für uns ist das schon eine wahnsinnige Veränderung insofern, dass wir eine wahnsinnig viel Flexibilität einbüßen und deswegen auch sehr gezielt sozusagen nur einzelne Sortimente auch im Einzelhandel anbieten, um die Flexibilität nicht im Gesamtsortiment zu verlieren. Sondern wir möchten schon noch im Kern das sein, was wir immer schon waren. Also wir möchten nach wie vor Großpackungen anbieten. Wir möchten nach wie vor diese Vorteile bieten, über die ich vorhin gesprochen habe. Wir möchten nach wie vor preistransparent sein und können das aber ganz realistischerweise bei den Produkten, die im Einzelhandel auch gelistet sind, nur zu einem gewissen Grad dann auch bieten.
Wir haben jetzt über Marke gesprochen. Ja, Direct-to-Consumer auch als Vorteil, die Marke zu etablieren, Produktinnovation schnell zu testen und auch schnell umzusetzen als Erfolgsfaktor. Wir haben über Vertrieb gesprochen, auch im Lebensmitteleinzelhandel, aber das ist ja eigentlich das Ende der Wertschöpfungskette. Für uns als Verbraucher ist ja auch immer interessant, wo kommt das Ganze denn her? Sprich die Lieferkette bis zu dem Moment, wo dann die getrockneten Erdbeeren in den Sack kommen. Wie sehen denn bei euch diese Lieferketten aus und inwieweit habt ihr die auch unter Kontrolle dergestalt, dass all das, was ja auch zu so einem Narrativ eines, ich nenne es mal Future of Food Unternehmens gehört, nämlich Nachhaltigkeit, dass das gewährleistet ist?
Das ist eine super spannende Frage und auch sicherlich eine der komplexesten Fragen, ne, in so einem Unternehmen wie Koro. Was man erstmal wissen muss, wir arbeiten nicht mit einem, zwei oder drei Supplier zusammen, sondern wir haben über 200 existierende Lieferketten, die aktiv jetzt aktuell gerade laufen. Das heißt, wir haben wirklich ein sehr breites Portfolio an Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten. Bei vielen Produkten ist es so, dass wir erstmal ganz klar mit dieser ganzen Verpackungsthematik anfangen. Und da hilft uns wirklich die Großverpackung und diese Schlichtheit der Verpackung. Das heißt, wir können in vielen Schritten schon mal den Schritt der Verpackung einsparen, indem wir zum Beispiel die Herstellerverpackung übernehmen. Das sind zum Beispiel, ist das so, dass wir in den Niederlanden haben wir einen Hersteller, der macht für uns so Schokodrops, der das in so hässlichen blauen Säcken verkleidet. Und das wird normalerweise umgepackt. Das wird umgepackt in kleine, schöne Verpackung.
Also da seid ihr im Grunde nur der Vertriebsarm über den Shop.
Genau, so. Das wäre sozusagen jetzt der simpelste Fall. Wir nehmen einfach, arbeiten mit jemandem in Niederlanden, der irgendwie Schokodrops macht. Die sehen blau aus, die sehen nicht schön aus. Normalerweise würde es umverpackt werden, da würde Plastikmüll entstehen. Wir übernehmen das direkt, verkaufen es als blauen Plastiksack. Kann man sich gerne bei uns im Shop anschauen. Sieht nicht schön aus, spielt aber keine Rolle online und wir generieren am Ende aber weniger Plastikmüll und wir können Preisvorteil generieren.
Da ist aber jetzt keine großartige Innovation dabei. Das ist einfach, ihr seht Produkte, wo ihr sagt, no, das können wir mal testen, ob unsere Community das nehmen würde und das ist dann so dieser Beifang, um den Warenkorb voll zu machen.
Genau, das ist sozusagen ein ganz, ganz einfacher Fall. Dann haben wir natürlich Produkte, wo wir sozusagen auch tief vertikalisieren wollen. Das sind zum Beispiel unsere Mangos oder jetzt auch die Erdbeeren, wo wir uns damit beschäftigen, wie können wir eigentlich die Mengen generieren, um dann in den Ursprung zu gehen. Und das ist sozusagen das Zielmodell auch bei Koro. Das ist etwas, was nicht immer erreichbar ist und nicht vor allem nicht sofort erreichbar ist. Aber unsere ideale Vielfaltkette, es geht quasi vom Ursprung bis bei uns ins Lager. Bei den Mangos zum Beispiel ist es so, da arbeiten wir mit Kooperativen in Burkina Faso, die verpacken das vor Ort und bis das Ding dann bei uns im Lager liegt, passt das niemand mehr an.
Nochmal kurz zurück. Ja, also das hört sich mal schön an. Kooperativen in Burkina Faso. Das heißt also in Burkina Faso, da stehen tatsächlich Mango-Plantagen, die werden gepflückt, die werden geschält, dann kommen die, wie werden die getrocknet im Ofen?
Die werden die ausgelegt einfach nur. Das ist tatsächlich
von der Sonne getrocknet. Ja. So, wenn die von der Sonne getrocknet, dann geht das Wasser raus und irgendwann werden die in den Sack gepackt.
Und die haben in Burkina Faso dort vor Ort nur die Möglichkeit, das in solche simplen Plastiksäcke zu verkaufen. Das heißt, wir haben gesagt, hey, stört uns nicht, schickt uns einfach den Plastiksack, fertig, aus Ende. Natürlich gibt es da noch Qualitätsprüfen, Stichproben und so Geschichten, so ist nicht. Aber normalerweise würde es ja einfach mehrere weite Schritte in der Supply Chain geben. Also erstens, solche riesen Plastiksäcke, wer kauft die? Nur Kunden online. Wem ist es egal, wie das aussieht? Ehrlich gesagt auch nur Online-Kunden. Das würde im Einzelhandel so nicht funktionieren, das Konzept. Ja, das ist ein ganz großer Vorteil. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass natürlich diese ideale Supply Chain, jetzt zum Beispiel wieder mit Mangos, wir noch nicht über das Gesamtportfolio erreichen, sondern was wir eigentlich gerade machen, ist immer zu schauen, okay, wann haben wir die kritische Umsatzrelevanz erreicht, um diesen Schritt der Vertikalisierung zu gehen. Das ist normalerweise so ab einem Schiffscontainer der Fall. Das heißt, wir müssen aber doch dann, und da kann Daniel tolle Geschichten zu erzählen, müssen wir halt eben mal 1 Million an Vorkasse nach Burkina Faso senden. Und dann gibt's auch schon
kein gutes Gefühl.
Kein gutes Gefühl. Und dann gibt's halt auch mal Anrufe von der Bank, die uns fragt, seid ihr euch ganz, ganz sicher, dass ihr das tun wollt? So. Und dementsprechend ist, gehört zur Wahrheit dazu, dass wir da noch nicht überall so sind, wo wir gerne wären. Das sind wir auch, haben wir auf der Website auch aufgeschlüsselt, wo wir da schon so weit sind. Ansonsten, was wir halt viel tun, ist natürlich, also wir haben jetzt mit Fairtrade eine größere Partnerschaft ausgebaut, haben da jetzt mehrere Produkte auch von denen. Wir sind natürlich dann immer eng dran und versuchen tiefer reinzugehen, Schritt für Schritt. Also bei vielen Lieferketten sind wir dann vielleicht zum Beispiel beim Schritt davor, beim Importeur und können darauf schon Einfluss nehmen. Dann gibt es so Beispiele wie die Cashews, die wir direkt aus Afrika beziehen, aber noch einen Importeur dazwischen haben, dass wir quasi schon aber wissen, die machen jetzt nicht irgendwelche Umwege über Indien, Vietnam, was üblicherweise der Fall ist, sondern man kann erstmal über sozusagen solche Schritte Einfluss nehmen, aber sozusagen der ideale Zustand, dass man wirklich dann auch am Ende weiß, die Kooperative, ich kenne die Kooperative, ich kann die vor Ort besuchen, das haben wir jetzt vielleicht bei so 10 bis 20 Supply Chains erreicht. Bei vielen anderen ist es eben noch, gibt es auch in irgendeiner Form irgendeine Art von Zwischenhändler dazwischen, die uns dann natürlich auch zusichern können, welche Art von Qualität und Fairtrade und sonst was alles es gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt garantieren können, dass wir jede einzelne Kooperative in unserem Portfolio kennen.
Und vielleicht auch da nochmal, unser Claim als Coro ist auch weniger, wir sind die Nachhaltigsten, sondern unser Claim ist tatsächlich mehr Transparenz. Also wir wollen dir online, also offline schaffen wir das natürlich noch nicht, aber online zumindest die Informationen geben, wo kommt es her, wie sind sozusagen die Rahmenbedingungen und schauen uns natürlich auch Risiken an, die wir haben, aber können eben das nicht überall ausschließen, dass die Lieferkette perfekt ist.
Also da auch durchaus den Mut zur Lücke, während ja viele versuchen, irgendwie so ihre Lieferkette auch so ein bisschen vielleicht nicht unbedingt green zu washen, aber doch schon zu zeigen, naja, also wir prüfen hier, wir prüfen da, wir haben nochmal ein Siegel hier und einen Stempel dort. Weil es ist ja schon ein Thema. Ihr müsst ja wissen, was in Burkina Faso da vor sich geht. Ja? Genau, nicht, dass sie plötzlich irgendwie anfangen, die Mangobäume mit irgendwelchen Pestiziden einzusprühen, Dünger zu verwenden, der am Ende hier sehr kritisch gesehen wird und dann kommt das 2 Jahre später raus und dann heißt ja, das wurde über Koro verkauft.
Genau, also es gibt natürlich Rückstandskontrollen und wir sind auch vor Ort zum Beispiel dann hin und wieder mal auch in Burkina Faso. Also gerade letztes Jahr war auch ein größeres Team dort mit Qualitätsmanagement und so auch vor Ort. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, eine 100%ige Kontrolle und Sicherheit gibt es einfach in Food Supply Chain Stand heute nicht. Selbst wenn man Fair Trade zertifiziert ist, was wir in vielen Fällen auch tun bei kritischen Materialien, hast du trotzdem keine durchgehende Kontrolle auf jeden Tag, sondern die wissen, oder da gibt es halt dann Stichprobenkontrollen, dann wird dann mal jemand vorbeikommen, aber eine Garantie gibt es leider in der Form nicht. Was wir tun können, das hat Daniel gerade gesagt, was wir tun, ist, uns Risikofaktoren anzuschauen, zu sagen, okay, das ist eine Risikomatrix. Zum Beispiel ist ganz bekannt, ich nehme das Cashew-Beispiel wieder, die werden normalerweise in Afrika angeerntet, angepflückt und geerntet und dann nach Vietnam verschifft und dann nach Deutschland. Das heißt, da haben wir einen zweifachen CO2-Ausstoß für den Transport von irgendwie 20.000 Tonnen pro Container. Und wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen besonders in Vietnam fürs Cashew-Knacken extrem kritisch sind. So, was machen wir? Wir schauen uns also einfach an, welchen Schritt dieser Supply Chain können wir quasi rausnehmen, wie können wir vielleicht direkt aus Afrika beziehen, was wir dann getan haben und gesagt, wir beziehen quasi direkt aus Afrika, wir beziehen direkt aus Kooperativen, von Kooperativen vor Ort. Wir reduzieren den CO2-Ausstoß um die Hälfte und wir wissen halt, dass die Arbeitsbedingungen in Afrika weniger kritisch sind als Vietnam. Wissen wir dadurch jetzt schon, dass alles perfekt vor Ort ist? Nein, nicht unbedingt. Das ist dann sozusagen immer der nächste Schritt, wo man dann tiefer reingeht, wo man durch Besuche und so weiter versucht, da entgegenzuwirken. Aber wir aktuell gehen sozusagen den Risikovermeidungsweg und versuchen, Risiken so weit wie möglich zu reduzieren. Aber um zur Wahrheit gehört dazu, dass sozusagen in der aktuellen Food Supply Chain, würde ich behaupten, niemand garantieren kann, dass es dort immer alles perfekt läuft.
Aber da sind wir natürlich an einem ganz spannenden Punkt jetzt. Wir wollen alle gutes Essen mit guten Inhaltsstoffen. Wir wollen die Herkunft kennen. Das soll auch dann alles aus nachhaltigen Quellen sein. Am besten nachhaltig verpackt oder gar nicht, soll aber trotzdem schön aussehen. Und ja, diese Zielgruppe von Menschen, die das möchte, die wächst sicherlich. Und dann kommt aber irgendwas dazwischen, das nennt sich Inflation. Das haben wir 2021, 2022 plötzlich gesehen. Und das hat ja auch viele junge Marken sehr, sehr stark getroffen. Also für uns als Börsianer ist ja Beyond Meat da so das klassische Beispiel, weil die ja 2020 auch noch an die Börse gegangen sind, sehr, sehr gehypt wurden. Das Produkt dann ja in den USA eine ganze Reihe von Kooperationen hatte, die also wirklich auch in die Breite gegangen sind. Sie kamen auch nach Europa damit. Das war alles, solange Menschen noch Corona-Checks hatten zum Ausgeben, alles ganz fein. Und dann irgendwann kam die Inflation, Corona war weg und plötzlich war auch die Nachfrage nach diesen coolen, hippen, nachhaltigen, alternativen, innovativen Food-Produkten weg. Und Beyond Meat, der Hype ist in sich zusammengefallen. Die haben teilweise ja eine negative Rohmarge gehabt auf ihre Produkte. Das heißt, die haben nicht mal den Wareneinsatz gedeckt gekriegt durch ihre Verkaufspreise. So, und da ist ja die Frage, ist euer Produkt so mit all diesen besonderen Eigenschaften, mit der Innovation, mit der Lieferkette, der Transparenz, ist das so ein Schönwetterprodukt? Beziehungsweise, was passiert, da habt ihr ja auch Erfahrungswerte, wenn wirklich mal die Leute stark aufs Budget schauen?
Also vielleicht erstmal, ich glaube, man muss nochmal unterscheiden, Bereitschaft für Nachhaltigkeit, Geld auszugeben für Gesundheit. Ich glaube, das sind auch nochmal zwei verschiedene Punkte, was wir gerade erleben ja auch, also wenn man aus dem Fenster schaut und sich auch die politische Landschaft anguckt, dass Nachhaltigkeit in der Bedeutung irgendwie abnimmt, ohne es jetzt bewerten zu wollen, ist so meine Wahrnehmung. Und das sehen wir auch im Kundenverhalten. Aber die Bereitschaft für seinen eigenen Körper und für die Gesundheit der Familie Geld auszugeben, die ist auch nach wie vor sehr, sehr gegeben. Und ja, also wie du es gerade gesagt hast, also sind wir ein Schönwetterprodukt? Ich würde natürlich sagen, nein. Aber wir hatten auch schwere Phasen. Ne? Also diese Phase 2022 war schon eine sehr schwierige, wahrscheinlich auch das schwierigste Jahr für Coro. Weil gerade Corona vorbei und wir haben ja profitiert von sehr niedrigen Kundenakquisekosten online, wie alle anderen E-Commerce-Brands ja auch in der Corona-Zeit. Und dann hast du zeitgleich Kriegsausbruch, Inflation, alles wird teurer. Konsumenten sind nicht mehr so super bereit, viel Geld auszugeben, sondern behalten erstmal ihren Konsumausgaben niedrig. Und da haben wir dann schon auch gemerkt, dass es ein schwieriges Klima ist, wo dann ja auch, wie Flo meinte, wir uns diversifiziert haben auch mit der Distribution und mehr über Einzelhandel gegangen sind und damit aber auch gesehen haben, damit konnten wir dieses Problem auch mehr als lösen.
Ja, und ich glaube, der langfristige Trend hin zu gesünderer Ernährung vor allem ist eben ungebrochen. Ne? Also ja. Was wir sehen, und das ist ja genau das, was Daniel jetzt auch vorne schon gesagt hatte, wir versuchen halt immer die Balance zu treffen. Wir wollen jetzt nie das teuerste Produkt auf dem Markt sein. Wir wollen auch nie das gesündeste, wir wollen auch nie das allernachhaltigste sein, weil all das kostet halt immer Geld, sondern wir versuchen immer eine Balance zu finden. Wir versuchen eine Alternative zum Massenmarkt anzubieten, die schon etwas teurer ist. Also du wirst jetzt keinen Nutella-Preis bei uns bekommen, das ist einfach so. Faktisch, wenn du die Zutaten haben möchtest, die wir jetzt drin haben bei uns in unserer Nutella-Alternative, wird das teurer sein. Aber wir versuchen halt trotzdem einen Preis anzubieten, der eben margentechnisch für uns funktioniert, aber am Ende eben jetzt auch keiner so super Premium-Preis ist. Und ich glaube schon, dass dieser langfristige Trend hin zu mehr Gesundheit und dann mit einer Markenpositionierung im Mittelfeld, also nicht zu sagen, wir sind die teuersten, wir sind die günstigsten, dass das richtig gut funktioniert. Und natürlich zahlt auch darauf unser langfristiger Markenaufbau ein. Ne? Also wir haben ja sozusagen auch ganz klar eine Marke etabliert, die auch eine gewisse Preisbereitschaft von Kundenseite mitbringt und ein gewisses Vertrauen auch genießt. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr beim Startup-Ranking von Jung von Matt waren wir Platz 1, ne? Also auch was Vertrauen und so weiter angeht. Und das zahlt natürlich alles darauf ein, dass wir nicht irgendwie nur ein Schönwetterphänomen sind, sondern dass wir auch eine langfristige Perspektive haben und die Leute ja auch vor allem am Ende unsere Produkte, das Allerwichtigste, einfach auch wieder kaufen. Also wenn ich mir jetzt einfach den eine Metrik anschaue, die ich mir im Einzelnen anschaue, neben der Rotation, ist, kommen die Leute wieder und kaufen dieses Produkt erneut. Und da haben wir wirklich, wirklich gute Werte.
Aber dass das Ganze funktioniert, das bedingt ja dann nicht nur, dass ihr die Marke habt, dass ihr die Kunden habt, die auch bereit sind, für gesunde Produkte mehr auszugeben, sondern das bedingt ja natürlich auch in der Skalierung, dass ihr überhaupt ausreichend Produkte haben könnt. Wie ist das denn jetzt so? Also mit Mangostreifen auf Burkina Faso. Ich stelle mir vor, dass da irgendwo mal so ein natürliches Limit ist. Ist nicht irgendwo das dann auch ein Zielkonflikt, wenn man sagt, einerseits wollen wir wachsen, dreistelligen Millionenbereich mit stark zweistelligen Raten noch ein paar Jahre und auf der anderen Seite wollen wir aber Lieferketten vertikalisieren und naja, Mangos müssen halt nun mal irgendwie wachsen und das tun sie leider nicht im alten Land, sondern in Afrika. Ist das irgendwo dann so der Punkt, dass man sagt, naja, da ist noch ein bisschen Wachstum jetzt machbar, aber irgendwann stößt das an so eine Decke?
Ich würde sagen, nicht wirklich, auch weil wir natürlich jetzt uns sehr viel auch verbreitert haben im Produktportfolio. Das heißt, das ganze Umsatzwachstum kommt ja nicht nur rein aus dem quasi Mehrverkauf der existierenden Produkte, sondern auch aus Neuprodukten. Das ist der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist, ja, es gibt auf dem Weltmarkt natürlich bestimmte Rohstoffe, die dann irgendwann, wo unser Anteil relevant wird. Das ist bei zum Beispiel jetzt bei den gefriertoten Erdbeeren tatsächlich so, dass wir einen relevanten Anteil des Weltmarktes an diesen gefriertoten Erdbeeren verkaufen. Das heißt, irgendwann, ja, muss man sich dieser Frage stellen. Bei den Mangos und an vielen, vielen anderen Produkten sind wir davon meilenweit entfernt. Also ich würde behaupten, da können wir noch sicherlich 5- bis 6-fach so groß werden, ohne dass wir das irgendwie in irgendeiner Form spüren werden. Also es ist limitiert ein Problem. Es ist beim Kakao zum Beispiel ein Problem, aber eher aus Weltmarktsicht, da es halt generell gerade alles sehr limitiert ist. Bei Pistazien ein Stück weit ein Thema, muss ich glaube ich auch niemandem erzählen, dass gerade wahnsinnige Hype um Pistazienprodukte entstanden ist. Und es ist bei den Gefrierten und Erdbeeren ein Thema. Das sind die Produkte, die einfach generell auch eine gewisse Scarcity die gerade auf dem Weltmarkt haben. Ansonsten sind wir, glaube ich, aktuell von der Relevanz pro Produkt noch deutlich kleiner, als die meisten Leute erwarten, weil wir aber so ein breites Produktportfolio haben und dementsprechend sich unsere Umsätze nicht auf ein einzelnes Produkt konzentrieren.
Es gibt Firmen, die verkaufen mehr Schokoriegel als wir.
höchstwahrscheinlich, danke. Und zwar darunter auch einige Giganten, und das darf man natürlich nicht vergessen, wenn wir da über Umsätze von 80, 100 Milliarden sprechen, dann sind die ja auch verteilt auf eine ganze Reihe von verschiedenen Segmenten. Das ist dann unter einem Konzerndach und dann kommen diese Oxfam-Grafiken immer, dass irgendwie nur ein Dutzend Konzerne einen Großteil unseres Essens kontrolliert. Aber da gibt's ja eben auch noch genügend Zulieferer, genügend Unabhängige und genügend andere. Ich muss trotzdem noch mal einen Finger in die Wunde von Börsianern legen. Beyond Meat war so die eine Hype-Story, die ziemlich abgekühlt ist. Die andere ist sogar bei euch irgendwie im Unternehmen mit präsent, denn Tony Patterson, der langjährige Vorstandschef von Oatly, von der Hafermilch, der sitzt bei euch im Beirat. Ne? Und wenn man sich jetzt Oatly anschaut, auch so ein Hype-Produkt und dann an die Börse, eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt ist der Hype kräftig abgekühlt. Wie verhindert ihr, dass euch sowas passiert?
Also zum einen, wir haben ihn natürlich ganz bewusst reingeholt, nicht als jemanden, der uns jetzt hilft, unsere P&L unter Kontrolle zu bekommen, sondern sein Ziel war, so ein bisschen mit unserer Marke weiter zu etablieren. Damit funktioniert es auch super. Ich glaube, der wesentliche Unterschied, oder das, wenn man sich Oatly anschaut, dass das Umsatzwachstum ist ja so noch da ein Stück weit. Also die sind ja jetzt ja nicht komplett eingebrochen, sondern was bei denen aus meiner Sicht immer das Problem war wirklich CM2-Profitabilität. Also wirklich auch vor allem ihre Cost of Goods quasi unter Kontrolle zu bekommen.
Und der Markt sieht's ja auch einfach anders. Ne? Also wenn man sich den Oatly-Börsengang anguckt, du meinst ja gerade zum perfekten Zeitpunkt, ja, die haben ja auch einen riesen Börsengang hingelegt. Also ich meine, was war der Umsatzmultiple damals? Irgendwie 20 oder so? Ja, also es war ja wirklich, also nicht Ergebnis, sondern Umsatz. Ja. Also es ist ja enorm gewesen. Und dann kam ja auch so ein bisschen das Erwachen, so dass es jetzt vielleicht nicht ab morgen keiner mehr Kuhmilch trinkt, sondern alle nur Hafermilch. Ne? Also es war, will sagen, auch ein Stück weit einfach massiv überbewertet. Und ich glaube, wir hatten auch so ein bisschen den Vorteil, dass wir immer zu vernünftigen, auch ökonomisch nachvollziehbaren Bewertungen auch gehandelt wurden. Ja, also natürlich irgendwie auf Umsatz, also gehandelt in Anführungszeichen, ne, in Finanzierungsrunden. Also wir waren jetzt nie auf so einem 20x Umsatz unterwegs. Ne? Und das hilft natürlich dann auch, den großen Absturz zu verhindern, dass man einfach irgendwie immer einigermaßen gesund auch und auch mit irgendwie Cashflow, DCF-Verfahren irgendwie noch einigermaßen hinkommt.
Das heißt also, die Finanzierungsstruktur, dass es eben keinen Börsengang gab und auch man nicht dieses Gefühl mal eine kurze Zeit hatte, aus dem Vollen schöpfen zu können, wie bei Beyond Meat, die ja dann so ein paar Quartale einfach gesagt haben, komm, wir ziehen das durch, irgendwann wird alles besser und irgendwann mussten sie Wandelanleihen begeben, weil das Geld aus dem Börsengang schon wieder aufgebraucht war. Und jetzt sind da diese Wandelanleihen und keiner weiß, wie sich jemals dieses Geld wieder zurückzahlen wollen. Also aus operativen Erträgen wird ihnen das nicht gelingen, sondern da muss dann neues Geld her. Aber damit sind wir beim anderen Thema, was natürlich bei jedem Wachstumsunternehmen auch spannend ist. Wo kommt denn das Geld her? Ihr seid ja jetzt kein junges Unternehmen mehr. Ist ja auch schon, also auch kein Start-up mehr, sondern ich glaube, was nennt man jetzt inzwischen? Scale-up. Ja, ihr seid also schon richtig in der Wachstumsphase, 10 Jahre alt. Das hat auch mal ganz anders angefangen, denn eigentlich war Koro mal eine Online-Drogerie und verkauft werden sollte Waschmittel.
Ja, ich kann ja mal anfangen und Daniel übernimmt dann so ein bisschen in der Mitte. Wir haben da schon eingespielt, das Team quasi an der Stelle. Tatsächlich, wir sind mal ursprünglich 2014, also eigentlich gibt es mehrere Storys, aber 2014 mit Drogeriemitteln gestartet, also Waschpulver und Waschmitteln in Bruch. Quasi. Also da ging es eigentlich darum, Bruchstücke von existierenden Produktionen abzukaufen und dann relativ günstig zu verkaufen, weil die funktionieren im Prinzip genauso wie gutes Waschpulver. Das Ganze wurde 2016 dann eher von der Frau unseres Mitgründers Costa quasi umgemodelt in Richtung vegan-vegetarische Produkte, weil sie selbst Veganerin ist. Und entsprechend hat sich das dann irgendwann ganz lustig ausgegeben. Da war dann auf der einen Seite irgendwie Waschpulver, auf der anderen Seite standen da irgendwelche Nüsse und Trockenfrüchte. Und der Shop muss lustig ausgesehen haben, also ich schaue mir das manchmal auch an. Fakt ist einfach, die Trockenfrüchte, die Nüsse haben besser funktioniert. Das heißt, es hat sich einfach historisch sozusagen entwickelt, dass wir angefangen haben, immer mehr in die Richtung zu gehen. Damals war das noch sehr bootstrapped, also es gab eigentlich wenig externes Kapital. Wir sind lange Zeit auch relativ mit relativ wenig Kapital ausgegangen und dann ist 2017 der Herr Kofler eingestiegen, den man ja auch von der Social Chain beziehungsweise auch von Höhle der Löwen kennt. Und ist dann als erster Investor quasi dabei gewesen, bis er dann 2019, glaube ich, sich mit der Social Chain Gruppe auch als Mehrheitsgesellschafter bei uns beteiligt hat. Das waren so die ersten Gehversuche mit externem Kapital dann eigentlich auch. Und dann hatten wir auch mehrere noch weitere Finanzierungsrunden mit denen und dann war eigentlich eine ganz spannende Situation, wo wir eigentlich eine Mehrheitsgesellschafter hatten, wo wir aber eigentlich gesagt haben, hey, wir haben Lust, nochmal mit externen Parteien nochmal ein größeres Modell hier auf die Beine zu stellen. Und das war so ein bisschen der Zeitpunkt, als Daniel dann auch dazu gekommen ist. Und das war so unser erstes gemeinsames großes Projekt, mit dem wir dann auch quasi uns angefreundet haben.
Hey, wir machen jetzt einen Leverage Management Buyout.
Genau. Also wir machen immer Spaß darüber und sagen immer, irgendwann gründen wir mal zusammen eine M&A-Boutique, weil wir jetzt doch relativ viel dabei gelernt haben in dem Prozess.
Also weil ihr Leverage Management Buyout nochmal kurz erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was habt ihr genau gemacht?
Also wir hatten sozusagen das Setting, was Flo gerade beschrieben hatte, mit einem Mehrheitsgesellschafter, der jetzt mal runde Zahlen 60% gehalten hat, der Anteile. Und das Management die anderen 40% gehalten hat. Und wir haben letztlich Fremdkapitalgeber gesucht, die uns finanzieren, die Mehrheit zurückzuerwerben und den Mehrheitsgesellschaft sozusagen rauszukaufen und dann wieder die Kontrolle an dem Unternehmen zurückzugewinnen.
Ja, dafür gibt es Finanzpartner, da sind wir dann genau in diesem Thema Private Equity, Private Credit, was uns hier im Podcast natürlich in den nächsten Monaten auch noch weiter besprechen wird, weil wir sehen es auch bei Coro, ein großer Teil, der größte Teil der Wirtschaft findet außerhalb der börslich notierten Unternehmen statt und da gibt es eben auch dann Möglichkeiten, sich inzwischen über LTIFs auch an Private Equity entsprechend zu beteiligen. Also über Social Chain, da könnten wir ja eine eigene Podcast-Folge machen, auch die Lehren aus allem, was da auch an der Börse passiert ist, was wir an Red Flags gesehen haben. Also Herr Kofler, ihr könnt ihm das gerne ausrichten, ist herzlich eingeladen, hat ja auch sonst eine ganze Menge zu erzählen. Aber das zeigt ja auch, ihr musstet im Rahmen der Finanzierungsstrategie eine ganze Menge anpassen. Und dieser Weg, ein Unternehmen jetzt bis zu so einem dreistelligen Umsatz zu entwickeln, der war halt auch nicht geradlinig und ist nicht das, was man so an der Business School lernt, indem man den Businessplan schreibt. Es wird ja gerne dann bereinigt um irgendwelche Sonderfaktoren, aber irgendwie ist es ja schon so, die Sonderfaktoren sind eigentlich Business as usual, ne?
Also irgendwas Cash ist immer. Kannst du halt nicht bereinigen, ne? Das ist halt das Ding. Also es ist halt Geld da oder es ist kein Geld da. Und im Nachhinein würde ich sagen, sind wir eigentlich dankbar darum, dass wir nie so einen krassen, so diesen typischen Idee, dann krass viel VC-Geld bekommen und dann konnte man einfach burnen, wie es ja viele gemacht haben, irgendwie so in den zwischen 2012 und 21, dass wir das halt nie hatten, sondern wir waren immer capital constrained, also in der
Erklär mal capital constrained.
Also wir hatten sozusagen, ich glaube, das beste Beispiel dafür, um das zu erklären, ist, wir hatten in Corona hatten wir eine First-Order-Profitability. Das heißt, wir haben einen Kunden gewonnen, so günstig, weil Marketingkosten so gering waren, dass der mit seiner ersten Bestellung uns Gewinn gebracht hat. Ja, und man redet ja eigentlich in dem E-Commerce-Business eher da so Payback-Periods, dann versucht man irgendwie nach 12, 18, 24 Monaten die Marketingkosten wieder reinzukriegen und wir hatten sie sofort da. Das heißt, es hätte total Sinn gemacht, in jeder Excel-Tabelle ganz, ganz viel Marketing zu skalieren. Das setzt aber voraus, dass du genug Geld hast, auch das Working Capital zu finanzieren, also die Ware auch auf Lager zu haben, damit du die Kunden überhaupt beliefern konntest. Und wir waren, das ist eigentlich das beste Beispiel für Capital Constraints bei uns, wir konnten profitabel wachsen, hatten aber nicht das Geld dafür, einfach die Ware zu kaufen.
Und das hat man ja dann im Modebereich gesehen bei Fashion-Retailern, ja, die dann gerade das Geld hatten. Es gibt da ja so einige börsennotierte Unternehmen, die haben dann kräftig was auf Halde genommen, aufs Lager und dann haben die Märkte gedreht und plötzlich hattest du das Kapital da drin gebunden und musstest mit merkwürdigen Rabatten versuchen, das loszuwerden, weil die Ware wird ja auch nicht besser. Mhm. Ja, sie vergammelt zwar nicht, aber sie kommt aus der Mode und du brauchtest ja das Geld. Es ist ja eine unglaubliche Kapitalbindung und damit zerschießt man sich dann ja wieder die Kunden. Habt ihr da auch dann in dieser Corona-Zeit, also in der Nach-Corona-Zeit so gar nicht mit Rabatten agiert?
Fast gar nicht, nee. Also wir hatten schon auch eine minimale Overstock-Situation, also da muss man schon ehrlich sein. Also ein bisschen was haben wir auch, also glaube ich, hat alle überrascht, wie abrupt es dann post-Covid quasi runtergegangen ist. Also ein bisschen zu viel hatten wir auch. Aber der Vorteil war, wie Daniel schon sagte, wir hatten nie viel Geld auf dem Konto. Das heißt, wir hatten nie die Möglichkeit, wirklich zu viel Lagerbestand aufzubauen, sondern wir haben wirklich ganz mit dem spitzen Stiftchen quasi jeden Monat geschaut, was konnten wir uns überhaupt leisten an Ware. Also wir waren immer, gerade in der Corona-Zeit, bin ich mir sicher, hätten wir doppelt so schnell wachsen können. Also wir sind in den 2 Jahren 20x gewachsen. Ne? Von 5 Millionen auf fast 100 Millionen sind wir in 2, 3 Jahren da gewachsen. Aber wir hätten wahrscheinlich nochmal das Doppelte machen können, hätten wir die Ware verfügbar gehabt. Das ist schon traurig einerseits. Andererseits hat es, glaube ich, sehr, sehr viele wichtige quasi Lektionen erteilt, weil man natürlich dann auch so Cashflow, Liquidität so wirklich auf Tagesbasis fast schon managen muss, um sicherzustellen, dass wir das Wachstum nicht zu sehr abkürzen, aber gleichzeitig auch nicht in gefährliche Situationen laufen. Also das war schon eine sehr spannende Phase. Und insofern glaube ich schon, dass wir nicht so erfolgsverwöhnt sind, wie es von außen aussieht. Also jetzt stehen wir sehr gut da, aber wie wir da hingekommen sind, das war schon nicht immer so geradeaus und so einfach, wie es von außen aussieht.
Und da einen Satz ganz schön, den uns einer unserer Beiratsmitglieder gesagt hat, jetzt vor unserer letzten Finanzierungsrunde, der Series C, die ja auch recht groß war mit so knapp 40 Millionen, der gesagt hat, naja, wir können euch jetzt auch viel Geld geben, also weil wir sozusagen uns keine Sorgen machen müssen, dass ihr dann irgendwie ab morgen Business Class fliegt und irgendwie das Geld aus dem Fenster werft, sondern die wissen einfach, okay, wir sind mit einem gewissen Frugalismus auch groß geworden, zwangsläufig, und agieren jetzt immer noch sparsam, auch wenn wir jetzt genug Geld auf dem Konto hätten, jetzt auch, dass wir bisschen weniger frugalistisch sind.
Zu viel Geld kann ja auch zu unternehmerischen Abenteuern verleiten. Genau. Wir haben ja diese Stories von Softbank, von Herrn Son, alle präsent, der ja auch in Deutschland bei Startups gesagt hat, nein, das ist fein, wenn ihr 100 Millionen wollt. Ich gebe euch 200 Millionen, aber dafür müsst ihr jetzt dann weltweit sofort riesig ausrollen. Und das kriegt dann keiner mehr gemanagt. Und so kann auch zu viel Geld letztendlich eine Firma, eine Firmenkultur und einen Skalierungspfad natürlich wirklich hinärmeln.
Das, glaube ich, ist halt auch ein Stück weit das, was bei Beyond Meat auch passiert ist. Also, weil du es als Beispiel genannt hast, ich glaube schon, dass das Geld so günstig, so billig war, dass man damals gesagt hat, wir setzen alles auf Wachstum und kümmern uns um Profitabilität später, und dann ist es halt teilweise einfach zu spät gewesen, um da jetzt noch schnell umzusteuern.
Jetzt habt ihr so schön erzählt, was ihr richtig gemacht habt und wo ihr auch eigentlich Probleme wie zu wenig Geld eigentlich in eine Stärke umgewandelt. Das ist ja auch immer toll, das ist Success Stories, die lieben wir alle. Aber ich frage ja auch gerne von der anderen Seite her, was sind denn eigentlich so Dinge, wo ihr sagt, Mensch, also da haben wir wirklich mal eine schlechte Entscheidung getroffen, das war ein miserables Produkt oder ein miserabler strategischer Schachzug?
Ach, da fällt uns einiges ein. Also ich glaube, wir haben tatsächlich auch so in der Covid-Phase hatten wir auch dieses Gefühl von, es läuft alles so rund, dass wir wirklich auch sehr mutig geworden sind und auch Sachen gemacht haben, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Also wir hatten zwischendurch Eisdielen, wir hatten zwischendurch einen Lieferdienst.
Eisdielen, so ja, physisch Eisdielen
physische wirklich. Physische Eisdielen.
Mit eigener Eisproduktion.
Ja, und wir haben eins gelernt, Gastro ist ein ganz, ganz anderes
Spielfeld. Also ein paar Abenteuer habt ihr euch auch geleistet.
Ja, das waren auch, also es hat uns auch was beigebracht, aber am Ende war es auf jeden Fall nicht zielführend, sagen wir es mal so. Aber auch, also natürlich halt gab es operativ ganz viele Herausforderungen. Also Warenverfügbarkeit war ein großes Thema mit dem Wachstum, wie du dir vorstellen kannst, oder auch Logistik. Ich glaube, als Covid angefangen hat, Anfang 2020, haben wir uns von Februar auf März haben wir Umsatz vervierfacht. Also unser Lager war wirklich, also wir sind quasi täglich selbst ins Lager gefahren, um da mitzupacken und irgendwelche Softwareoptimierungen zu machen und sonst was. Also es gibt genug Geschichten oder auch zum Beispiel unsere erste Listung mit Rewe, wo wir uns dann einen wirklich großen Fauxpas geleistet haben und einfach wirklich das Produkt, was wir versprochen hatten, nicht liefern konnten. Also solche Sachen, das macht man einmal. Dann lernt man hoffentlich was draus. Und dann ist es auch für die Zukunft besser geworden. Aber ich glaube schon, dass uns hilft, dass wir eben so viele Fehler auch machen durften und im kontrollierten Umfeld. Also ich glaube schon, dass wir viele dieser Themen uns jetzt sehr, sehr viel dabei helfen, den Fokus zu bewahren und auch wirklich zu verstehen, wo sind zum Beispiel die Caveats, wenn man im Retail unterwegs ist. Da können wir uns nicht leisten, einfach mal nicht liefern zu können. Ne? Dann bist du schnell auch wieder weg von der Schaubühne. So. Das heißt, es gab tausend solche Beispiele. Ich würde sagen, Daniel hat bestimmt noch mehr. Aber alle diese Beispiele haben wir in einem zum Glück kontrollierten Umfeld ausgeführt und haben auch immer die Möglichkeit gehabt zu sagen, wir können einfach zurück zu dem Status, den wir davor waren, und haben daraus gelernt. So bisher.
Ja, also ich finde tatsächlich so das Paradebeispiel, das hast du gerade so ein bisschen unter den Tisch gefallen, ist dieses Food Delivery Service, ne, in der Gorillas-Zeit. Also da waren wir der Meinung, wir haben doch gutes Essen. dann können wir doch den Leuten das in einer Viertelstunde, ein fertiges Mittagessen sozusagen, nach Hause liefern. Also unsere Logik war, okay, du brauchst Logistik und Essen. Essen haben wir schon, fehlt nur noch die Logistik. Ja.
Das ist eine Commodity,
richtig. Mal einfach mal. Hat sich herausgestellt, ist doch gar nicht so einfach. Also das ist das eine und auch so Sortimentsbreite. Ne? Wir haben, da haben wir auch sehr viel experimentiert. Und es gab auch eine Phase in der Corona-Zeit, da war für uns auch offen, wollen wir eine Foodbrand sein oder sind wir eine Plattform, die dann auch dir Kosmetik anbietet und Hundefutter und
weil der Shop lief ja schon mal, genau, und da richtig. Kann man und, ja eigentlich.
Wenn du schon
mal
einen Kunden hast, dann kannst du doch hier noch, willst du hier nicht noch eine neue Versicherung abschließen, ja? Weil du schon mal da bist. Nee, aber das ist so diese Findungsphase gewesen, wo wir sehr viele Fehler gemacht haben und die uns aber, glaube ich, dann nochmal, dass wir mal da lang gelaufen sind und festgestellt haben, da ist gar nicht so geil. Lass mal wieder zurückgehen. Das war auch hilfreich. Und ansonsten, ja, würde ich auch sagen, viele eher so operative Themen. Ne? Du hast natürlich eine große Komplexität, Waren kommen richtig irgendwie in dein ERP-System, verbuchen, eine richtige Rechnung an den Rewe zu schicken, weil wenn da auch nur ein Komma falsch gesetzt ist, zahlt einfach der Kunde die Rechnung nicht. Ne? Das war für uns ja neu, weil wir waren ja vorher, haben alle vorher mit Kreditkarte, PayPal oder so vorab bezahlt. Also sehr, sehr viel, was wir operativ einfach verbockt haben durch dieses, ja, wir probieren es einfach mal, kann doch nicht so schwer sein.
Und jetzt natürlich in einem Podcast, der aus einem Börsenumfeld kommt, die Frage, wann gibt's denn eigentlich dann die Coro-Aktie? Sprich, wann geht ihr an die Börse? Oder macht ihr es so wie beispielsweise Ankerkraut, die ja auch sehr erfolgreich eine bestimmte Nische im Foodmarkt, nämlich die Gewürze, disruptiert haben, da auch sehr stark diese Direct-to-Consumer-Expertise aufgebaut haben, die ja, wie wir von euch gelernt haben, für die großen Konzerne sehr wichtig ist, weil sie dieses Know-how intern schlecht aufbauen können. So. Und die haben dann einfach mal verkauft. Wie sind da so eure Vorstellungen und Optionen? Oder ist das eher was, wo ihr sagt, naja, machen wir uns jetzt keine Gedanken, wir gucken einfach mal auf unsere Zahlen und auf unseren internationalen Rollout?
Ja, ich glaube, also Coro ist in der Vergangenheit immer gut damit gefahren, dass wir uns nicht so sehr darüber Gedanken gemacht haben, was irgendwelche Investoren sehen wollen. Also es war, wenn man...
Aber die wollen ja irgendwas sehen. Die wollen ja, also ein Investor, ich meine, es gibt ja drei Möglichkeiten. Wenn man bei euch investiert ist, entweder sagt man, na, ich will das so langfristig begleiten, weil irgendwann werden die so viel Geld verdienen
dass sie
am Dividende, Free Cashflow, ja, ja, dass sie Dividende zahlen. So, dann sind wir in der Region Nestlé, ja, dann fände ich es natürlich toll, wenn man sich daran beteiligen kann, auch als Retail-Anleger. Möglichkeit zwei ist, dass man sagt, okay, das ist Wachstum, das muss an die Börse, sodass man auch Liquidität auf die Anteile kriegt, auch eine ganz andere Bewertung. Oder man sagt halt, man verkauft's.
Ja, also genau. Und es sind aus Sicht der Gesellschafter sind das die Optionen. Und ich meine, klar, wir haben auch Venture Capital, ne? Da weiß, glaube ich, auch jeder, dass das jetzt nicht unbedingt ein Dividendengame ist.
Und auch kein Weg für die Ewigkeit.
Nee, genau,
die wollen irgendwann Ewigkeit, raus.
Genau. Das heißt, da gibt's aber, also kannst dann die VCs können an einen PE verkaufen, der es dann irgendwann an die Börse bringt. Es gibt da sehr viele verschiedene Wege. Ich will nur sagen, wir als Management sind immer gut damit gefahren, uns nicht so viel Gedanken zu machen, was ist die nächste Finanzierungsrunde, was ist der nächste Börsengang, Exit, whatever, sondern einfach zu schauen, okay, wie glauben wir, bringen wir die Firma voran im Sinne von Umsatz und Profitabilität aus Finance-Sicht gesprochen, beziehungsweise Flo, der dann eher die Kundenperspektive, also gute Produkte, ein gutes Angebot für den Kunden zu haben. Und über Exit werden sich unsere Gesellschafter mit uns noch genug irgendwie auseinandersetzen, aber jetzt gerade haben wir so ein gutes Momentum, dass wir uns voll auf die Firma fokussieren und da jetzt noch nicht drüber nachdenken.
Ja, ich denke halt da immer so ein bisschen in Optionalitäten. Ich glaube am Ende, wir sollten uns jetzt keinen Weg versperren und kategorisch ausschließen. Aber wir glauben natürlich schon, dass für einen Börsengang auch eine gewisse Umsatzrelevanz einfach wichtig ist. Ne? Also wenn wir jetzt Richtung Börsengang denken und wirklich irgendwie auch einen vernünftigen Standard starten wollen, da werden wir schon 1,5-2 Milliarden Euro Firmenbewertung auf den Tisch stellen müssen. So. Und dementsprechend kann man da eigentlich ganz gut zurückrechnen, wie lange das jetzt noch dauern würde, bis wir da irgendwann auch landen. Aber wie Daniel schon sagte,
wir also wenn wir mal eine Frosta uns anschauen, die haben, glaube ich, einen 0,5er Umsatzmultiple.
Da würden wir schon höher ziehen wollen. Das kann ich ehrlich gesagt teilen. Nein, da sind wir schon deutlich, also auch jetzt von der Bewertung her sind wir deutlich darüber. Dennoch glaube ich nicht, dass wir ein 20er-Multiple wie Oatly generieren werden. Ja, also es wird irgendwie, Wahrheit liegt zwischen 0,25. So viel können wir teilen. Es gibt halt, wie gesagt, auf dem Weg so viele Optionen und Möglichkeiten, dass wir uns einfach gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf das Momentum, das wir haben, wir wachsen jetzt, wir versuchen Profitabilität nachhaltig herzustellen, wir versuchen die Firma groß zu machen, wir haben richtig Spaß dran, glaube ich, als Management gerade das zu tun, Wir denken jetzt nicht so kurzfristig darüber nach, was jetzt der nächste richtige Schritt ist. Aber was man schon sagen muss, wir überlegen uns natürlich schon, wie stellen wir sicher, dass wir uns keinen der Wege nach vorne raus versperren. Das ist sozusagen das, was wir ja tun. Wir sagen, okay, wir möchten heute nicht entscheiden, was wir tun wollen, aber wir möchten immer die Option haben, einen dieser Wege uns dann am Ende auszusuchen.
Das heißt, wir müssen also jetzt als Aktionärinnen und Aktionäre noch warten, bis wir bei Coro mal investieren können. Aber es gibt ja genügend andere Food-Stocks an der Börse. So ganz zum Abschluss von euch beiden als Praktikern aus der Branche ein Tipp. Worauf sollte man denn achten, wenn man sich für Investments in dieser Branche auch über die Börse interessiert?
Ja, also ich glaube, dass der Vorteil in diesem Consumer-Bereich ist, dass man ja auch sich selbst überlegen kann, okay, glaube ich, dass diese Produkte in 20 Jahren irgendwie noch Bestand haben, also ein bisschen dieser Warren Buffett-Ansatz, ne? Sehe ich, dass jetzt in 20 Jahren immer noch Mars-Riegel und KitKat und so gegessen werden? Weil ich meine, die Produkte, die sie weiterhin anbieten, die laufen ja auch gut und sie haben es ja jetzt auch erfolgreich geschafft, die Preissteigerung weiterzugeben. Das heißt, man kann sich einmal überlegen, okay, glaube ich an die Produkte noch, dass sie noch einen Markt haben oder gibt es in 10 Jahren nur noch Koro-Riegel und keine Mars-Riegel mehr? Und der zweite Punkt ist natürlich auch ein Stück weit, kann man auch auf den Rohstoffmarkt natürlich schauen und sich überlegen, okay, wenn jetzt Kakao wieder deutlich günstiger wird, wird natürlich dann auch wieder ein Mars und Nestle und Co. davon massiv profitieren. Also auch da kann man ein Stück weit drauf schielen, wie man diese Entwicklung ja einschätzt.
Vielleicht noch aus Produktsicht an dich die Frage zu einem meiner Lieblingsprodukte, Monster. Ja, Monster Energy ist ja auch börsennotiert, liegt aber auch im Rewe. Ich kaufe nur nie zum normalen Preis. Ich kaufe immer nur, wenn es dann diskontiert wird. Wenn es 0,77 Cent je Dose kostet, dann räume ich die Regale leer und das reicht dann wieder bis zum letzten Angebot. Ist das etwas, wo ich mir aus deiner Sicht jetzt auch mit Blick auf Konsumentengewohnheiten nicht Gedanken machen muss über das Geschäftsmodell, dass man Kunden fehlkonditioniert?
Ja, also das ist unser starker, also wir glauben stark daran, dass das eben einen Konditionierungseffekt hat. Also wir glauben, dass Rabatte und vor allem solche Rabattschlachten dann auch über 30%, 40%, 50% Rabatt am Ende eine Markenverwässerung auch mit sich bringen, zwangsläufig, gerade im Premium-Sortiment. Also deswegen arbeiten wir auch fast ausschließlich ohne Rabatte. Und ich glaube, auch für den nachhaltigen, langfristigen Markenwert sind solche Rabattschlachten immer detrimental. Das heißt, ich würde da schon auch, ich bin da skeptisch, aber das ist natürlich unser persönlicher Bias an der Stelle. Ich persönlich würde auch stark immer darauf achten, auf Innovation. Ich glaube schon, dass diese Kurzfristigkeit und diese Kurzlebigkeit von Trends auf Social Media und so weiter und so fort nicht weggehen wird. Das heißt, ich glaube daran, dass Konzerne auch deutlich mehr Adaptierbarkeit zeigen müssen in der Zukunft, auch die Fähigkeit zeigen müssen, schneller Innovationen an den Markt zu bringen, durch Zukäufe zu wachsen, sich auch sozusagen auch dann da zeigen müssen, dass sie diese Zukäufe auch effizient und effektiv auch integrieren können. Da gibt es ja auch Beispiele der letzten Wochen, wo das eben nicht so gut geklappt hat. Also ich glaube wirklich, dass hier da wirklich die Innovation auch aus Produktseite neben den Themen, die Dani gerade genannt hatte und die Fähigkeit, ohne Rabattschlachten im aktuellen Umfeld zu wachsen, dass das schon auch nochmal Kriterien sind, nach denen ich schauen würde.
Vielen Dank, Florian, Daniel. Das war großartig. Wir haben mit einem nicht börsennotierten Unternehmen heute gesprochen, viel gelernt über das Food-Business, nebenbei en passant doch eine ganze Reihe Aktien zumindest erwähnt, ein paar Kriterien bekommen, auf die man achten sollte. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter, gib uns Sterne und schreib uns natürlich, wen wir als nächstes einladen sollen oder was wir mal durchleuchten sollen. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf Social Media oder per E-Mail an podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Für heute, tschüss aus Berlin.